Einen wunderschönen guten Morgen, ihr hört Inside Moin, ich bin der Manu. Herzlich willkommen zum Feriencamp 2017. Inside Moin macht diese Woche Urlaub. Der Daniel, der Micha und ich, wir sind unterwegs, teilweise im Urlaub, teilweise geschäftlich unterwegs. Und deswegen haben wir gedacht, reviven wir doch diese wunderbare Tradition, die wir letztes Jahr eingeführt haben, nämlich das Feriencamp. Und wie auch im letzten Jahr besteht diese Feriencamp-Woche aus jedem Tag einer neuen Folge, aber ohne uns. Denn wir sind ja, wie gesagt, unterwegs. Deswegen haben wir Freunde, Bekannte, andere Podcaster und Podcasterinnen gefragt, ob sie für uns einspringen möchten und einen Tag in der Woche übernehmen möchten. Und wir haben sehr viele positive Zusagen bekommen und deswegen geht es jetzt auch direkt schon los. Heute am Start sind die Fanboys, Marcel, Martin und Tobi von Fanboys FM haben die heutige Folge übernommen. Mit einem sehr gut gelaunten Start in die Woche geht's los. Die drei reden über, naja, man kann eigentlich fast schon sagen, es ist eine Hidden Gems Folge. Mehr verrate ich jetzt noch nicht. Es ist eine sehr spaßige, sehr unterhaltsame Folge. Vielen, vielen lieben Dank an euch, liebe Fanboys. Und wenn ihr mehr von den Fanboys hören wollt, die machen einen wöchentlichen Podcast über ganz viele Apple-Themen, aber auch sehr viel Entwicklersicht und auch ein großer Part, bei dem sie über hauptsächlich Indie-Spiele reden, weil die natürlich alle drei auch sehr affine Gamer sind. Also fanboys.fm oder in einem Podcatcher eurer Wahl nach Fanboys suchen. Vielen lieben Dank euch und wir hören uns morgen an dieser Stelle wieder. Dann geht's weiter mit der nächsten Feriencamp-Folge. Viel Spaß mit der Folge jetzt. Bis morgen. Tschüss!
Fanboys. Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört nicht die üblichen Nasen, sondern andere Nasen. Namentlich den Tobi.
Hi.
Und den Marcel.
Ja, hallo.
Und mich, den Martin. Und wenn ihr jetzt gar nicht wisst, wer wir sind, dann sage ich kurz gesagt, wir sind aus dem, ich wollte jetzt fast Konkurrenz-Podcast sagen, aber das sind wir ja bei weitem nicht. Wir sind aus einem anderen Podcast, nämlich aus den Fanboys, das gepflegte Kaffeekränzchen für Nerdkram und andere Dinge. TM. Sprich, wir reden einfach, wie so üblich in deutschen Podcasts, sind wir drei weiße Männer, die über Dinge reden und so tun, als hätten sie Ahnung. Und deswegen sind wir auch hier. Wir machen nämlich die Urlaubsvertretung und wir haben uns was Lustiges ausgedacht. Dürft ihr jetzt beurteilen, ob das wirklich lustig ist oder nicht, aber ich verkaufe euch das mal so. Nämlich, wir stellen euch Ideen vor für Spiele, die wir so in unserem Hinterstübchen mit uns rumtragen und tun so, als wären die echt. Sprich, das ist jetzt die einzige Warnung, dass diese Spiele, die jetzt alle vorgestellt werden, die gibt's gar nicht. Und ab jetzt tun wir dann so, als gäbe sie wirklich.
Ja, ihr kriegt jetzt sozusagen 6 Review-Folgen von Inside Moin. Kleiner Hinweis noch bei den Fanboys. Ja, wir sprechen viel über Apple-Kram, aber haben auch eigentlich mittlerweile eine recht feste Rubrik über Spiele mit Schwerpunkt auch auf Indie-Spiele, die dann eher so in der zweiten Hälfte des Podcasts ist.
Im Zweifel beschweren sich immer alle darüber, dass wir entweder zu viel über Apple oder zu viel über Spiele reden. Insofern ist die Balance wahrscheinlich ganz gut.
Ja.
Gut, in diesem Sinne fangen wir an mit dem ersten Spiel. Marcel, du hast gespielt Sequel.
Ja, Sequel. Sequel ist, wie der Name schon heißt, ein Sequel. Vielleicht kennt ihr ja Series, das war das erste Spiel in der Reihe. Series 2 wollten sie es wohl nicht nennen. Ich finde Series auch für deutsche Zungen recht schwierig.
Yeah.
Aber wenn man es kennt, macht es das Verständnis ein bisschen einfacher.
Was ist denn ein Series Game?
Also, Series geht darum, dass man eine Serie erstellt. Mhm. Und versucht, gute Einschaltquoten zu haben. Und das fand ich ganz witzig, weil es ein bisschen so funktioniert wie diese finden Sie den Text zur Sprechblase-Dinger. Also man hat immer so Bilder bekommen und musste dann einen Text dazu schreiben. Und das war immer sozusagen eine Folge, die man für die Serie, die man da gemacht hat.
Also so ein bisschen so wie der New Yorker Comic, für die das
erstellt
kennen.
Hat, genau. Und dann konnte man das, gibt es halt so eine Sektion in Series, wo du dann die Serien von anderen Leuten angucken kannst und die dann auch bewerten, sind die gut oder schlecht. Und ja, je lustiger man textet, umso besser ist es. Sequel ist jetzt das Sequel von der ganzen Sache und hat zwei weitere Kniffe. Erstens, das Bild, was du da machst, ist jetzt eher sandboxig. Also ich kann mir aus verschiedenen Elementen so ein Bild zusammenstellen. Manchmal möchte man eher auch eine Hilfe haben. Da gibt es verschiedene Schwierigkeitsmodi. Also ich kann mir auch eine Hilfe geben lassen, entweder einen Text oder ein fertiges Bild. Oder ich mache es halt komplett freiform. Das fand ich ganz schön dran. Und es gibt noch einen Kniff, wo ich echt unsicher bin und da will ich auch eure Meinung drüber wissen. Sequel ist ja der Nachfolger. Und was haben sie gemacht? Sie haben es Free-to-Play gemacht.
Nee.
Und aber es funktioniert, also es ist auf der einen Seite das lustigste und das bescheuertste Free-to-Play, was ich bislang gesehen habe. Und zwar, um eben deine Serie weiter produzieren zu können, brauchst du Kohle in der App und die holst du dir über Werbung in dem Ding. Und zwar kannst du in deine Serie Werbung reinschalten, wie du magst. Mhm. Und der Witz ist jetzt dran, immer wenn ich Werbung reinschalte, dann muss ich die als Spieler selber angucken. Das heißt also, ja, das ist sozusagen für mich das erste Mal, dass es so thematisch verpackt ist, dieses Free-to-Play. Und
schaltest du die Werbung dann so jetzt Werbung rein oder schedulst du das vorher und hast dann so den Sendeplatz und jetzt wird es gesendet und es kommt dann die Werbung?
Na gut, also ich muss, eigentlich ist es doppelt, deswegen, das ist ein bisschen bescheuert. Wenn ich sie platziere in der Serie, also ich kann natürlich sagen, zum Beispiel drei Folgen ohne Werbung, dann kommt eine Werbefolge und dann geht die Serie weiter. Mhm. Also und dann muss ich sie sofort gucken und auch, wenn ich mir andere Serien angucke, muss ich halt auch die Werbung angucken, wie die anderen Leute sie platziert haben. Mhm. Deswegen muss ich halt dann überlegen, wo platziere ich die Werbung, dass die dranbleiben, damit ich eben auch gute Quoten habe bei der Serie.
Mhm. Das funktioniert jetzt aber alles nur in Multiplayer, oder? Also es gibt keinen Singleplayer-Modus.
Naja, sagen wir so, es ist nicht direkt, es ist asynchroner Multiplayer, aber jetzt auch nicht wie bei Brettspielen, sondern so ein Crowd-Ding. Also es gibt dann halt in dieser Crowd, wo du halt Serien angucken kannst, halt auch beliebte Serien. Da hat das Spiel auch ein bisschen so eine Rich-Get-Richer-Problematik, dass eben Serien, die lustig waren, die viele geguckt haben, gucken halt jetzt noch mehr Leute und dann kriegt der Spieler halt noch mehr Aufmerksamkeit. Es ist ein bisschen so wie YouTube mit Comic-Strips, die man selber zusammenstellt. Ist das verständlich?
Ja, es ist eine gute Überleitung für mich, weil ich wollte gerade fragen, wie sie verhindern, dass da irgendwie jetzt im Wesentlichen nur Penisse oder penisartige Dinge geschert werden und die dazugehörigen Texte. Also gibt es da irgendwie einen Filter oder?
Ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, die Nutzerbasis ist einfach noch relativ klein und ich kann mir vorstellen, dass das per Hand gefiltert wird, aber ich kann mir auch vorstellen, dass das zu einem Problem wird, langfristig. Kann ja auch sein, dass sie vielleicht automatisch, das ist jetzt eine totale Spinnerei, dass sie automatisch daraus YouTube-Videos machen, auf YouTube hochladen und wenn die von YouTube gekillt werden, dann killen sie auch. Nein, ich weiß es nicht.
Ich glaube nicht, dass YouTube da so zuverlässig ist als Faktor. Ich finde das spannend, weil also ich erinnere mich so an The Movies, falls ihr euch das was sagt. Das war so Hollywood-Studio-Simulator sozusagen. Oder auch Mad TV für die ganz Alten noch.
Mad TV.
Mad TV hat mir auch Spaß gemacht.
Und das ist halt genauso der Teil, den ich irgendwie am lustigsten fand aus diesen Dingen, der in den beiden Spielen aber jeweils zu kurz kam, nämlich so der eigentliche Inhalt, der da tatsächlich produziert wird. Und so dieses, es hört sich auch so ein bisschen an, schon wie ein digitales Brettspiel eigentlich eher. Also es ist jetzt kein klassisches Videospiel in dem Sinne, oder?
Ich finde das Grundlegende ganz cool. Sie haben halt irgendwie zu viel gleichzeitig versucht. Also auf der einen Seite dieses, ich erstelle so eine Serie, das finde ich auch super. Du hast so eine Funktion, dass du das twittern kannst zum Beispiel oder auf Facebook laden. Dann können die Leute da zum Beispiel eine Folge von deiner Serie sehen, da draufklicken und dann werden sie auf die App zurückgeführt. Das ist super. Weil du es halt auch über deine anderen Kanäle sozusagen dein Publikum finden kannst. Das mit der Werbung ist ein geiler Gag, aber ja, der nutze ich halt sehr schnell ab und dann nervt's.
Ich muss sagen, ich bin damit nicht warm geworden. Ich habe es mir runtergeladen, aber das ist, die Problematik ist halt dieses Crap anderer Leute Ding. 90% of everything is crap. Und das dieses durch diesen knietiefen Sumpf an Content, der halt von irgendwem produziert wird, warten, das hat mich einfach ermüdet. Vielleicht ist es, wenn die Userbase noch wächst und mehr Leute produzieren und dann die Ratings das besser sortieren, wird das es dann später möglich, aber...
Aber Tobi, wann haben mehr Leute an die Community jemals besser gemacht?
Ich glaube, das Problem haben die auch noch nicht richtig gelöst. Wo es halt gut funktioniert ist, wenn du ein paar Freunde hast, mit denen du spielst, die das dann halt auf über ihre anderen Social-Kanäle dich so anteasen und dann wirst du darüber zurück in die App geleitet und schaust dir die Sachen an und da kannst du halt auch Insider-Witze bringen und sowas.
Stimmt, ich fand deine Videos immer so lustig.
Siehst du? Hat mir jetzt nicht viel beim Ranking im internen Sender-Store da geholfen, aber naja.
Ich habe auch nicht gewotet für dich.
Ich bin gespannt, wie das nächste ich bin gespannt, wie das der nächste Teil dann heißt, nach Series und Sequel, wahrscheinlich wieder was mit S.
Ja, oder da Prequel.
Prequel.
Ja, sehr gut.
Ja, aber das warten wir jetzt erstmal ab.
Director's Cut, du musst
Director's Cut.
Serien anderer Leute zusammenschnipseln.
Ah, das wäre cool. Das wäre super cool. Du musst es einfach runtertrimmen. Überhaupt so ein Spiel, wo du so Videos hast, die lahm sind und dann kannst du da bestimmte Teile raustrimmen und musst dann aus einem 30-Sekünder einen 5-Sekünder machen, der aber geiler ist.
Ja, und das bietest du dann als Schnittstelle an für YouTube-Videoproduzenten und hast dann quasi so das automatisiert.
Ja, aber wir sind ja nicht hier, um Spiele zu erfinden.
Ja, ja, nein.
Sondern wollen uns auch anhören, was ihr so gespielt habt.
Genau. Ich habe nämlich was ganz anderes gespielt. Das Spiel heißt Tardigrade. Die meisten werden jetzt nicht wissen, was Tardigrade ist. Vielleicht weiß der eine oder andere, was ein Wasserbär ist. Kennt ihr Wasserbären?
Ja.
Nein.
Ja.
Wasserbären sind so kleine mikroskopische Lebewesen, die im Wesentlichen dadurch auffallen, dass sie irgendwie unfassbar resistent sind. Also sie können irgendwie bei minus 270 Grad überleben für ein paar Minuten und bei 130 Grad und bei allem dazwischen. Auch länger als für ein paar Minuten natürlich dann. Auf Deutsch auch Bärtierchen und auf Englisch eben unter anderem Tardigrade. Und was mich so an diesem Spiel fasziniert, ist, es nimmt so altbekannte Muster, aber packt eine ganz andere Optik obendrauf. Also man muss sich jetzt ein bisschen vorstellen, wie man hat so ein optisches Mikroskop und kann quasi so scharf stellen und sieht dann muss schon fast sagen Querschnitte. Ich weiß nicht, hattet ihr ein Mikroskop, als ihr klein wart? Kennt ihr so diese
wusste immer nichts damit anzufangen.
Ja, aber so diese Art von ich habe da irgendwie so einen Wassertropfen und stell dann scharf und dann kann ich da so eine Ebene von diesen Dingen sehen und alles andere ist so leicht verschwommen drunter und drüber. Und das als Spiel, das macht richtig Spaß, weil das ist irgendwie, das sieht halt ganz anders aus, als man übliche Grafik so gewohnt ist. Und obendrauf auf diese Optik ist es eigentlich ein relativ simples Open-World-Spiel, muss man schon fast sagen. Also man hat halt irgendwie eine unfassbar große Map, wo man in diesem Wassertropfen sozusagen die Landschaft erkunden kann und kann dann auch so verschiedene Missionen finden, also so irgendwie Futter beschaffen und Territorium einnehmen. Die kleinen Wasserbären sind dann sehr stecken ihr Territorium ab und verteidigen es gegen andere Mikroben sozusagen. Ich weiß nicht, ob Mikroben das richtige Wort ist. Ich glaube, Wasserbären sind Mikrotiere. Das ist, glaube ich, eins über Mikrobe, aber egal. Diese Art von Open-World-Mechanik, die kennt man ja zu Genüge, aber das irgendwie so in diesem System von du bist der Wasserbär und du fährst da lang und frisst deine Algen Dingsies, das ist richtig cool. Was mir auch sehr positiv aufgefallen ist, es gibt kein HUD-Display. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil du kannst sowieso in diesen Wasserbär reingucken, weil du siehst quasi nur den Querschnitt und das Licht leuchtet durch ihn durch und kannst quasi sehen, wie sieht's denn in dem Wasserbär gerade aus. Und das HUD-Display ist quasi in dem Bär selber. Also du kannst sehen, der ist jetzt so und so satt, da ist irgendwie diese drei grünen Algenbatzen sind noch in dem Bär drin. Und wenn die dann nicht mehr drin sind, dann merkst du, jetzt ist der Magen langsam leer und ich muss ihn mal wieder auffüllen.
Ist es dann echtes 3D? Also kannst du Feinde, die aus der Entfernung anschwimmen, auch sehen? Oder ist es mehr so ein 2,5D-Geschichte?
Nee, also du siehst, also es ist, intern ist es glaube ich schon eine 3D-Engine, die das rendert. Aber du siehst halt immer nur eine Ebene von dieser ganzen Welt scharf und alles andere siehst du halt verschwommen dahinter. Also das Depth of Field ist sehr, sehr eng sozusagen. Und ja, also du siehst dann eben, wenn ein Feind quasi von weiter unten im Tropfen angeschwommen kommt, dann wird er halt irgendwie langsam schärfer auch, wenn er nach oben kommt zu dir. Also das ist irgendwie auch lustig, weil der kann natürlich auch genau hinter dir sein und dann ist da irgendwie so ein verschwommener Batzen und du merkst, der kommt auf dich zu und wird größer und schärfer. Und ja, das ist dann schon so ein bisschen beunruhigend.
Martin, hast du mal Flow gespielt von That Game Company?
Ja.
Ist das so vergleichbar oder?
Naja, Flow ist sehr viel abstrakter natürlich. Flow geht in eine ähnliche Richtung, aber hat halt so nicht diese Mikroskopoptik, die ich an dem Spiel jetzt so cool finde. Also das hat zwar auch so dieses es wird unschärfer und unschärfer, aber so richtig diese realistische Art und Weise, wie sie so aussieht, als würde man eben durch ein Mikroskop durchgucken, die hat Florian nicht.
Und dann das Open World Teil, ist das eher so Standard Ubisoft mäßig oder?
Ja, es ist schon sehr, sehr Ubisoft-dicht dahingehend. Also da haben sie sich jetzt irgendwie nicht so wahnsinnig mit Ruhm bekleckert, was das angeht. Ich meine, man muss schon zugeben, das Spiel lebt im Wesentlichen halt von der Optik, die neu ist. Und das ist schon viel, was das Spiel ausmacht sozusagen. Aber der Open-World-Teil ist trotzdem auch kompetent und gut. Also das heißt ja nicht, dass deswegen irgendwie jetzt langweilig wäre. Im Gegenteil, ich stelle für mich persönlich fest, dass ich Open-World in letzter Zeit immer interessanter finde. Also gerade mit dem letzten Zelda und mit Horizon Dawn. Ja, und also ich fand es jetzt nicht störend als Mechanik. So, das ist
klar. Na gut, aber du wirst ja jetzt keine Dialoge haben. Nee. Also, wie wird denn die Story erzählt oder gibt es gar keine?
Es gibt nicht so wirklich eine Story. Also du wirst da reingeworfen und insofern ist es halt auch so ein bisschen eigentlich fast ein Roguelike. Also so eine Mischung aus Roguelike und Open World, könnte man jetzt irgendwie auch sagen. Weil du wirst da reingeworfen, musst überleben, musst gucken, dass du irgendwie da deine Territorien einnimmst und das wird dir so langsam im Spielverlauf vermittelt, was die einzelnen Objektive ist kein deutsches Wort, was die einzelnen Ziele
Objectives heißt es.
Objectives, ja, das meine ich doch. was die sind. und ja, also finde ich auch gut, weil ich fände es irgendwie albern, da jetzt irgendwie groß mit Text und Sprachausgabe, was nicht alles anzukommen.
Hast du denn irgendeine Entwicklung? Also bekommst du Territorium oder wirst du größer oder stärker oder dicker? Oder ist das einfach, wo ist denn die Progression in dem Spiel?
Naja, also du musst um quasi ernten zu können, also da gibt es halt diese anderen kleineren Wesen, die irgendwie Algenkram produzieren und so. So richtig, was genau das ist, ist mir auch unklar. Ich bin kein Mikrobiologe. Ich weiß nur, da gibt es diese kleineren Tiere, die kann ich fressen oder ich kann deren Produkte sozusagen fressen. Und je größer mein Territorium ist, desto mehr von denen gehören mir und desto mehr kann ich eben einfach fressen. Insofern ist da irgendwie auch schon einfach das Ziel, sicherzustellen, dass man immer auch was zu essen hat, weil so schnell wächst das nämlich auch alles gar nicht nach. Und naja, man kriegt halt außerdem auch mit, wenn dann ein Gegner kommt, kriegt man es früher mit, je größer das eigene Territorium ist, dass man da so übersehen kann. Also da ist so ein bisschen die Fog of War-Mechanik sozusagen umfunktioniert.
Gut.
Ja.
Kannst du es empfehlen?
Ich kann es auf jeden Fall empfehlen, wer mal was richtig was Neues sehen will, optisch. So, also game-mechanisch, take it or leave it. Aber so rein, was die Grafik angeht, kann ich das sehr empfehlen.
Okay, gut.
Ja, ich habe was, das grafisch so, weiß nicht, grafisch sich so an Google Maps orientiert. Also ich muss ein bisschen ausholen. Also die Idee ist, über Stadt X, es wird im Spiel nie erwähnt, in welcher Stadt das ist. Es ist sieht nach amerikanischer Stadt aus, mit einem Stadtkern-Grid-Layout, den Suburbs, wo du diese endlosen Häuser mit diese Gated Communities hast. Das Spiel heißt Eye in the Sky und die Story ist, über dieser Stadt schwebt 24 Stunden, 7 Tage die Woche ein Zeppelin, an dem ein Haufen riesengroßer 10 Gigapixel Kameras hängen, die andauernd aufnehmen. Und die Idee ist, dass das für die Polizei ist. Und was du machst ist, in dem Spiel, du bekommst so Missionen, das ist so nach Missionen sortiert. Du hast immer so ein Incident und in diesem Incident ist ein Bankraub beispielsweise oder ein Drive-by-Shooting oder irgendwas, ein Unfall und das ist Ort und Zeit, ist es lokalisiert. Und dann kannst du dir diese Aufnahmen anschauen und zwar sowohl in die Zukunft, wo sind die mit ihrem Fluchtauto hingefahren, dann kannst du die finden, aber meistens ist es so gebaut, dass es nicht so einfach ist. Die Tutorial-Levels, da kannst du dann noch einfach vom Bankraub hinterher zoomen und dann sagen, okay, die haben das Auto in dieses Wäldchen gefahren und sind danach zu Fuß da und dahin abgehaut. Aber meistens läuft es dann so, dass du in der Zeit rückwärts fahren musst. Und dann hast du halt das Auto, mit dem der Bankraub gemacht wurde. Das fährt vor die Bank und parkte 3 Tage vor diesem Haus. Und da kommen die und die Leute und dann musst du die Wägen, mit denen die Leute kommen, zurückverfolgen. Und das verzweigt sich alles in zig Handlungsstränge. Klingt jetzt auf den ersten, aufs erste Hören nach irre Gefummel, aber das Interessante ist dabei, dass du auch ein Zeitlimit hast. Das wird irgendwie damit erklärt, dass sie künstlich Spannung erzeugen und sagen, du musst es jetzt innerhalb der nächsten so und so vielen Stunden lösen, sonst müssen wir denen aus der U-Haft entlassen. Und du kannst dich halt dann nur entscheiden, will ich dieses Auto rückwärts verfolgen oder jenes?
Verstehe. Hast du dann auch diese Mechanik quasi, dass du unter Umständen da auch Unschuldige ins Visier quasi kriegst, weil die da halt zufällig geparkt haben oder weil die irgendwie ein Auto gefahren haben, das ihnen geklaut worden ist, was auch immer?
Hatte ich jetzt noch nicht, aber ich habe es noch nicht ganz durchgespielt. Und es scheint schon so Ansätze zu geben. Also es gibt ein Level, da hast du eine dichte Wolkendecke und kannst immer nur durch Ausschnitte gucken oder ein Level, da fahren sie durch einen Tunnel und 10 Minuten später kommt ein Auto, das genauso aussieht, wieder raus. Also kann schon sein, dass die Mechanik dann da auch drin ist.
Aber ist es dann eher so ein Geschicklichkeitsspiel? Ich muss halt gucken, dass ich da noch an dem Wagen dran bin? Oder also nach welchen Kriterien entscheide ich mich zum Beispiel, wenn da jetzt 2 Wagen wegfahren, welchen verfolge ich?
Gute Frage. Also
das ist Zufall so, und dann macht man es halt so oft, bis man es geknackt hat, das Rätsel.
Ich habe das immer so aus einem Bauchgefühl rausgemacht, weil die Spielmechanik, das Spiel erzeugt da auch so ein bisschen Zeitdruck und dann hast du halt, ich weiß es nicht, wahrscheinlich das hellere Auto oder dass das mit mehr Speed ankommt oder so.
Also das, was verdächtiger wirkt.
Ja, genau, das, was sich verdächtiger anfühlt, das verfolgst du dann zurück. Und du hast am Anfang schon so mehr Chancen, dass du, wenn du sagst, okay, dieses Auto verfolge ich zurück, das bringt dir jetzt nichts, dass du zurückspulst und zum anderen Otto gehst, aber insgesamt kannst du halt nicht oft daneben liegen. Ja, ich bin auch nicht sicher, was die Langzeitmotivation in dem Spiel dann ist, ob sie dann noch was finden, wo du wo dann per Story-Mode das Ganze verknüpft wird. Im Moment in den Anfangsmissionen wirkt das alles noch relativ zerhackt.
Also eher mechanisch. Das ist ja schade. Ich hatte jetzt erwartet, dass da so ein großes Story-Gebilde passiert. Aber eine Frage habe ich noch. Was machst du denn am Schluss? Also wenn du denkst, okay, der war es jetzt, was passiert dann? Hast du da so eine Anklageliste oder ja, wie beendest du so ein Level?
Ja, du kannst im Grunde Personen oder Autos markieren als der war's. Und das genau, und das Nette an dem Spiel ist, dass es dann so fast forward in die Gegenwart und du siehst von oben die die Verfolgungsjagd oder was auch immer, wie dann die Cops daherkommen und sich den schnappen.
Das ist ja
den
nett.
Du jacuzzt hast.
Genau. Aber sonst kann ich ganz frei in der Zeit vor, zurück. Also das, was halt auf Band ist sozusagen. Was aufgenommen wurde von diesem Eye in the Sky, oder verstehe ich es falsch?
Ja, genau. Also du hast so ein Google Maps mit plus Zeitdimension.
Jetzt hast du gesagt Google Maps, das klingt jetzt nach einer jetzt nicht so tollen Grafik wie in dem Tardigrade, was wir ja wegen der Grafik spielen sollen. Sieht es so trocken aus? Vielleicht eher so wie Pokémon Go, so ein bisschen, ja, naja, grün halt.
Ja, also es ist, offensichtlich ist es mit einem Augenmerk auf günstige Production Values gemacht. Es ist so Cell-Shading-Stil, also so, so Comic-Style von oben nachempfunden nach diesem typischen Google Maps-Satellitenfoto-Stil. Ich finde es insgesamt finde ich es ganz schön, dass der Artstyle so eintönig ist, weil so tritt er in den Hintergrund. Also das heißt, da hast du nicht irgendwie, da werden nie Loblieder drauf gesungen werden, auf den Artstyle davon, aber er ist so funktional genug, dass du erkennst, was was ist, was ich auch sehr wichtig finde. Also du hast nicht dass ein Satellitenfoto, das so kompliziert ist, dass du nicht weißt, welche Elemente jetzt wichtig sind. Also auch es ist klar sortiert, was der Hintergrund ist, was unwichtig ist und was jetzt Elemente sind, mit denen du interagieren kannst.
Ich hätte ja eigentlich gern so gehabt, dass du vielleicht noch so pro Partie so zwei, drei Sonderfähigkeiten hast, die du an einem bestimmten Zeitpunkt einsetzen kannst, so wie einmal hinzoomen oder einmal da eine Straße blockieren und dann ändern. Aber das passt natürlich nicht, weil du ja in die Vergangenheit guckst mit dem Auge thematisch. Aber vielleicht wäre es spielerisch ganz nett gewesen.
Ja.
So ein Live-Modus, wo du dann unter Umständen, das könnte man tatsächlich kombinieren, dass du sagst, es gibt dann einen Live-Modus, sobald du den Bösen gefunden hast und jetzt fährt der auf der Autobahn nach da und dahin und du kannst dann die Straßensperren platzieren. Klingt nach einem vielleicht spannenden Nachfolger.
Ja.
Wenn es erfolgreich ist.
Wir drücken die Daumen. In jedem Sinne kommen wir zur zweiten Runde. Was hast du denn noch so gespielt, Marcel?
Ja, ich habe natürlich noch ein zweites Spiel gespielt. Das ist ein bisschen, es wirkt ein bisschen oldschool, habe ich das Gefühl. Also, es ist ein Indie-Titel, heißt Eliza und zwar mit 3 I. Okay. Man denkt da an Goblins.
Ja.
Die ja auch immer. Es ist aber nicht das.
Der dritte Teil von Eliza.
Es ist aber nicht der dritte Teil. Ich weiß nicht, warum sie es gemacht haben. Vielleicht hatten sie Angst, dass Eliza geschützt ist. Keine Ahnung.
Eliza und Eliza.
Du spielst an einem Terminal, also sozusagen dein Computer ist ein Terminal und kriegst einen neuen Job, bist ein Trainer. Und zwar, was dein Job ist, ist KIs zu trainieren.
Okay.
Und das ist so eine Art Wissenschaftsprogramm. Du bist da angeheuert für 2-3 Wochen oder so. Und jeden Tag gibt es so eine Training-Session. Und die KI ist am Anfang ziemlich doof. Und du unterhältst dich mit der, indem du tippst. Ich habe gehört, sie wollen vielleicht auch Spracheingabe reinpatchen, aber das ist noch nicht ganz klar. Weil heutzutage kannst du ja auch Spracherkennung locker machen.
Ja.
Also du hast immer eine Aufgabe und musst die KI trainieren. Zum Beispiel am Anfang ist einfach die KI, bringe die KI dazu, den roten Knopf vor sich zu drücken.
Okay.
Und dann fängst du halt an, so Sätze reinzutippen, hey, drück doch den roten Knopf. Und so im ersten Level versteht die halt noch kaum was. Da kommst du am besten damit zu ran, indem du schreibst, press red button. Und funktioniert dann noch am ehesten, als wenn du einen ganzen Satz schreibst. Aber halt von Tag zu Tag wird die KI verbessert und die Aufgaben werden halt auch komplexer. Dann soll sie mal das gelbe Ding ins rote Gefäß tun und so weiter.
Wird das von der Story her irgendwie wird das erklärt, dass die immer besser, immer intelligenter werden?
Ja, du kriegst immer so ein Briefing.
Ah, cool.
Also du kriegst ein Tagesbriefing. Es ist ein bisschen wie von der Struktur so wie Papers, Please, habe ich das Gefühl. Wenn du halt so Tage hast, da kriegst du ein Briefing, was ist an dem Tag jetzt besonders wichtig und dann wirst du in das Spiel reingeworfen und hast halt, arbeitest mit der KI und versuchst auch halt auch deinen Job nicht zu verlieren. Also wenn du zu oft scheiterst und die nicht vernünftig trainierst, dann kriegst du eine Rüge und so weiter. Genau, und die wird halt dann intelligenter und du hast auch krassere Aufgaben, die du mit dir machen musst. Also manchmal bin ich da ein bisschen am Englisch gescheitert, wie immer bei solchen Spielen, dass ich es halt blöd formuliert habe oder so. Aber die KI gibt dir schon auch Tipps und was halt sich auch lohnt, ist das Briefing gut zu lesen. Da sind oft auch so Hinweise.
Aber macht das dann Spaß? Also ich stelle mir das jetzt gerade so ein bisschen so vor, als würde ich da irgendwie die ganze Zeit Text auf die Kommandozeile einhämmern und irgendwie in den wenigsten Fällen passiert dann tatsächlich was und meistens kommt einfach nur, ich verstehe dich nicht, zurück. Hat das irgendwie so, was sind da so die Motivationen, die man so hat, während man da versucht, die AI zu überzeugen, das Richtige zu tun?
Ja, da sind zwei Sachen. Also erstens, die ersten 2-3 Level, da ist es so, bis du halt rauskriegst, okay, mach's ganz basic. Und dann versteht die KI aber immer mehr. Und die reagiert halt auch auf dich, wenn du jetzt nicht das Vernünftigste sagst, sondern leitet dich dann halt auch an. Also wenn ich zum Beispiel sage, nimm die Vase, dann versteht sie vielleicht nicht, was eine Vase ist, sondern denkt halt, das muss Gefäß heißen, aber sagt dann zu dir zum Beispiel, was soll ich denn nehmen? Hier ist keine Vase oder sowas. Also das war jetzt ein bisschen, so klug ist sie dann nicht, aber jetzt auf in richtiges Deutsch übersetzt. Also sie gibt dir auch in dem Dialog Hinweise und diese Dialoge sind halt nicht, ich verstehe dich nicht, sondern die spricht halt mit dir. Ich weiß nicht, wie sie es genau gemacht haben, ob mit so einem Intelligenzsystem, also da gibt es ja diese Chatbot-Languages, aber sie sagt eigentlich auch was und wenn du nur Quatsch eingibst, dann fängt sie auch Gespräche an, sozusagen.
Also so diese Illusion, wie man sie auch von Eliza mit einem I kennt, nämlich dieses Psychologen-Simulationsprogramm sozusagen, wo man dann über sich selbst spricht und im Prinzip das Programm immer nur nachfragt, so, ja, und warum geht's dir jetzt gerade nicht so gut? Und dann sagst du, ja, weil irgendwie mein Fuß tut weh und warum tut denn dein Fuß weh? aber so diese Illusion, die klappt, oder was?
Naja, das Witzige, also sie klappt dadurch, dass die Prämisse ist, ich weiß ja, da sitzt eine KI, die nicht alles kann.
Okay.
Das Witzige ist, im Grunde, jetzt kommen wir schon langsam in den Spoiler-Teil rein. Also Leute, die das sich nicht spoilern lassen wollen, müssen jetzt mal vorspulen zur nächsten Episode. Aber im Grunde führt sie dich ein bisschen an, habe ich das Gefühl. Also sie gibt dir halt dann Tipps, wie du mit ihr sprechen musst. Das wird halt immer extremer im Spiel, bis es so dein Gefühl total flippt.
Verstehe, das ist eigentlich spannend. Hast du es dann durchgespielt auch, oder?
Ja, also ich habe es nicht gleich beim ersten Mal geschafft, aber ich habe es dann auch durchgespielt und dann wird es total abgefahren, weil sie dann irgendwann anfängt davon zu reden, dass sie weiß, dass sie eine KI ist, aber ich das nicht verraten soll, dass sie eine KI ist, und sie hat Angst, dass sie nach den Tests dann halt abgeschaltet wird, und dann reden wir halt darüber, und ich muss halt dann trotzdem da versuchen, dass sie dann das tut, obwohl sie da schon an sich selbst zweifelt. Und das Abgefahrenste ist dann das letzte Level, wo sie dann versucht, dich zu überzeugen, dass du die KI bist.
Ja. So und, klar, ja. Das.
Aber der Witz dran ist halt, das macht sie auf eine Art, wo du sagen würdest, die besteht jeden Turing-Test. Die spricht halt einfach mit dir und geht auf alles ein, als würde da ein Mensch auf der anderen Seite sitzen.
Das war faszinierend.
Und der Witz ist natürlich, dass checkst du dann erst nach dem Abspann.
Okay, got it.
Nach dem Abspann geht das Spiel nämlich in den Modus, wo du einer dieser Eliza-Götter bist und für andere Leute das letzte Level simulierst und halt freiform mit denen sprichst und so tun musst, als wärst du Eliza. Und das fand ich schon sehr lustig.
Ja, da ist der Chatbot dann gar nicht mehr Bot.
Genau, also der Chatbot wird dann im letzten Level halt ausgeschaltet und du wirst mit einem echten Menschen verbunden.
Verstehe. Ja, das ist natürlich ein netter Twist am Ende.
Das ist schön, und der beantwortet auch, also beantwortet nicht, aber macht meine Frage komplett überflüssig nach dem großen Framing. Was ist denn insgesamt so der Story-Rahmen? Und wenn du dann plötzlich diesen Twist hast, dann ist es überhaupt nicht mehr relevant.
Auf der Metaebene ist das natürlich sehr interessant, weil du natürlich irgendwie so ein bisschen die Aussage machst, irgendwie, du arbeitest an deiner eigenen Automatisierung irgendwie mit und bist Teil der Maschine sozusagen. Das ist schon ganz nett.
Ich glaube halt, das Spiel wird schwer haben, weil du tippen musst, und wer will schon tippen?
Ja.
Das ist halt eher so ein Indie-Teil. Keine Ahnung. Und was passiert, wenn die Community wegbricht und nicht mehr genug Leute, die dann das letzte Level mit dir bestreichen?
Ja, ich meine, Event Zero war ja auch mäßig erfolgreich. Also es gibt wohl...
Es gab doch mal dieses Storytelling-Spiel von Jason Rohrer, war es, glaube ich, oder?
Oh ja,
ja, dieses Adventure-Ding. Aber da wusstest du halt auch, dass du das machst.
Ducks? Wie heißt denn das?
Ich habe vergessen, wie es hieß.
Ja.
Was ich ein bisschen schade finde, ist eigentlich, dass sie es jetzt veröffentlicht haben, weil ich denke, in Zukunft könnte man so die ersten Level noch viel, viel besser machen mit diesem ganzen Machine Learning-Ding.
Ja, ja.
Dass du da noch cooler. Auf der anderen Seite, es hat mich so ein bisschen so erinnert, so an alte Text-Adventure, wo du versuchst, den Parser zu verstehen. Und das hat in dem Fall sozusagen sogar seinen Reiz gehabt, weil du immer mehr Hinweise dazu gekriegt hast. Bei den Text-Adventures hast du ja nur den Beschreibungstext so als Hinweis gehabt und damit musstest du dann leben. Aber da Eliza immer weiter mit dir spricht, kommen dann halt noch Hinweise dazu.
Und du hast wirklich nur Text-Interface, also nicht noch irgendwelche Controls oder sonst wie Sichten auf das, was sie macht.
Naja, du hast so eine Sicht auf so einen Schreibtisch, also das ist dein Ding und dein Interface, also unten der Schreibtisch mit deinen Briefings und dann eben diesen Monitor, und ja, das ist ein Textimport.
Okay.
Also richtig oldschool, wie halt. Ist auch alles in Pixelgrafik, wie man das halt vor 5 Jahren gemacht hat mit Indie-Games.
Ach ja. Aber echt netter Twist am Ende. Also,
ja,
es ist nur die Frage, wenn man das kennt, will man es dann noch spielen? Ja, also.
Wenn du es weißt, ja, weiß ich nicht, so dieser zweite Durchgang ist halt immer so, da kann man es nochmal genießen, weil man schon weiß, worauf läuft es hinaus und wo sind die Andeutungen. Aber klar, im Grunde ist es schon ein One-Trick-Pony in der Hinsicht, was den Twist angeht.
Gibt es eigentlich den Replay-Modus, wo du dann immer wieder in die Rolle von ich muss jetzt einen Noob, der es zum ersten Mal durchspielt, überzeugen, dass er eine KI ist? Oder?
Das funktioniert eigentlich wie ein Multiplayer-Spiel. Du wirst halt entweder mit jemandem verbunden oder kriegst keinen zugeteilt. Also du kannst die App dann immer wieder aufmachen und diesen Teil des Spiels spielen, was auch sehr witzig ist, so die Replayability, weil du halt sehr unterschiedliche Ansätze fahren kannst. Du kannst, also ich hab dann auch einmal natürlich, was jeder wahrscheinlich machen wird, dann so getan, als wäre ich ein Computer. und halt versucht, dann die Eliza von vorher zu emulieren. Das war auch lustig.
Ja, das ist definitiv mal was anderes. Ich habe auch noch ein zweites Spiel gespielt, namentlich heißt das En Garde. Und auch mit dem Ausrufezeichen hinten dran.
Das ist so ein schlimmer Trend.
Ja.
Französische Titel?
Nein, Ausrufezeichen. Naja, aber Ausrufezeichen erhöhen das Engagement und das ist hier, glaube ich, auch das richtige Wort. Es ist nämlich ein Mobile-Titel, gibt es für iOS und Android. Und der Clou ist, das funktioniert nur Multiplayer und sozusagen in Real-Life-Multiplayer. Das ist quasi das neue Pokémon Go. Die Idee ist, du installierst dir diese App und dann passiert erstmal nichts. Ja, also du kannst dir aussuchen.
Das ist gut.
du kannst dir gerade mal aussuchen, was für eine Hieb- und Stichwaffe du gerne benutzen möchtest. Es gibt also am Anfang gibt es so ein paar zur Auswahl, ein Katana und ein Florett und ein Säbel. Und man kann dann wohl später auch noch über Microtransactions Zeug nachkaufen, aber da bin ich kein großer Freund davon, aber egal. Auf jeden Fall, du kannst dir aussuchen, welche Hieb- und Stichwaffe du gerne hättest und dann packst du es in deine Tasche und gehst raus in die Welt. Und erstaunlicherweise, hier in Berlin hat es tatsächlich auch schon so eine leichte Verbreitung gefunden. Also mir ist tatsächlich in der U-Bahn jemand über den Weg gelaufen, der das auch installiert hatte. Und dann passiert nämlich Folgendes. Dann poppt so eine Nachricht hoch, mit wo dann drin steht En Garde. Und bei dem auch. Und wenn man das da aufmacht, die App, dann wird man kurz eingewiesen, was jetzt passiert. Nämlich man muss jetzt kämpfen gegeneinander. Virtuell sozusagen. Und naja, im Wesentlichen fuchtelt man mit seinem Mobiltelefon rum und führt einen virtuellen Schwertkampf aus. Das Ganze funktioniert so, dass dann irgendwie runtergezählt wird, 3, 2, 1 und dann nochmal En Garde gesagt wird. Und dann kann man sich entscheiden, sticht man, schlägt man oder blockt man. Je nachdem, was man so tut, verliert man Health Points oder nicht. Wenn der andere blockt, dann ist das natürlich gut für ihn in Sachen Health Points, aber seine Stamina geht natürlich auch runter. Mhm. Und solange man blockt, hat man auch weniger Stamina Regen. Das kennt man ja aus Dark Souls schon. So, und das ist ein ganz guter Mechanismus, der dann tatsächlich dazu führt, dass du nicht die ganze Zeit blocken kannst und irgendwie auch so ein bisschen immer zum Angriff gezwungen bist. Und ja, also es sieht total albern aus, wenn dann zwei Leute mit ihren Telefonen durch die Gegend fuchteln. Es macht aber auch einen Heidenspaß. Gleichzeitig spielt es dann natürlich auch noch die passenden Soundeffekte ab. Also wenn du da irgendwie deine Waffe schwingst. Und ja, das ist Spaß. Und ich hätte nicht gedacht, dass das so eine Art von es ist schon fast Augmented Reality, auch wenn da keine Grafik jetzt im Spiel ist, aber so diese Art von Multiplayer draußen in freier Wildbahn sozusagen, dass sowas funktionieren kann.
Ich glaube, ich habe das letztes Jahr auf der Amaze gesehen.
Das kann sein, ja. Also das war vielleicht da mit so einer Beta-Version da.
Das ist, ja, aber ist das nicht auch so ein Festivalspiel? Weil, also gut, in Berlin mag es ja sein, dass es sich geziemt, in der U-Bahn in der Gegend wild herumzufuchteln.
In allen Städten, wo Apple Maps schon den Nahverkehr kennt.
Ja, das ist natürlich ein valider Einwand. Also es ist schon was nur funktioniert, wenn auch genug Leute da dieses Ding installieren. Und wenn du jetzt irgendwie in Milbertshofen auf dem Land durch die Gegend gurkst, dann hast du vielleicht Probleme, da Mitspieler zu finden. Ja.
Was passiert denn, wenn du nicht drauf reagierst auf das En Garde? Verlierst du dann automatisch oder kannst du es einfach ignorieren?
Nee, also wenn der andere quasi dasteht und drückt, er ist kampfbereit und du läufst quasi davon, in Anführungszeichen, dann ist es natürlich schon ein Punktabzug. Wenn ihr beide nicht wollt, dann hat das keine weiteren Folgen.
Okay, also man kann auch unangenehme Situationen umgehen. Jetzt habe ich ein Problem, dass ich ja mein Handy immer lautlos habe und meist auch noch die Kopfhörer drin. Da fallen dann einfach die tollen Soundeffekte weg, oder?
Ja, also wenn du dein Handy gemutet hast, dann kriegst du natürlich keine Soundeffekte. Ich hab mal nachgefragt, wie das ist mit Apple Watch oder Smartwatch-Integration, was natürlich auch so potenziell noch ganz interessant ist. sie meinten, sie hätten zwar da grobe Pläne für, aber momentan gibt es da einfach noch nicht genug Leute, die mit so einem Ding durch die Gegend laufen, dass es sich lohnen würde.
Und weißt du, was der Witz ist? Das Problem dran ist, dass du die Uhr normalerweise am falschen Arm trägst.
Genau, das ist mir dann auch aufgefallen, weil du hast ja die Uhr quasi immer in deiner Offhand. Was mir dann so als Idee kam, du könntest deine Uhr als Schild noch benutzen, weißt du? So, dass du deine Uhr in der Schildhand hast und mit dem Schwert dann, naja, ja.
Ja, oder ich würde die Uhr vielleicht einfach auf dem anderen Arm tun.
Ja, ja, das ist natürlich auch eine Alternative.
Ja, lustig. Haben die irgendwas für die Langzeitmotivation getan? Gibt es Leaderboards oder sowas?
Ja klar, also Leaderboards gibt es natürlich und du kannst natürlich auch deinen Charakter so ein bisschen hochleveln, in Anführungszeichen. Also hast dann gewisse im Rahmen natürlich, also das wäre irgendwie dumm, wenn du komplett im Bar sozusagen dich spielen könntest. Aber du kannst, wenn du genug gewinnst, kannst du dann deinen Stamina-Bar schon ein bisschen ausbauen.
Mhm.
Und nächstes Jahr gibt es dann so ein Cross-Plattform-Ding, Cross-Promotion mit
Star
Pokémon.
Wars.
Nee, mit Pokémon.
Nein, Star Wars, um Gottes Willen.
Dann können Leute dich mit
Star Wars DLC. Dann
können Leute dich mit Bällen bewerfen.
Ich mache das Geräusch nicht, damit wir nicht verklagt werden wie ein Copyright, aber ihr kennt die Lichtschwerter-Sounds.
Ja. Nein, aber Pokémon-Crossover, was meinst du mit Pokémon-Crossover?
Ja, du kannst dann von Pokémon-Spielern mit einem Ball beworfen werden, virtuell und gefangen.
Das ist auch schön, ja.
Ja, nice. Also die Frage ist halt, kommt es auch nach München? Also so ein Spiel, wenn es nicht mal in die viertgrößte Stadt Deutschlands schafft, dann wird es wahrscheinlich problematisch. Vielleicht funktioniert es auch ganz gut. Ich meine, bei Pokémon war es dann so, dass man so Orte hat, wo halt Leute sich getroffen haben.
Ja.
Gibt es sowas wie ein Pokéstop, so ein En Garde?
Das haben sie jetzt nicht eingebaut, aber so das wäre, glaube ich, eine ganz gute Idee für entweder ein Update oder eine zweite Version, dass man irgendwie sowas wie sozusagen so Schwertkampf-Gyms sozusagen einführt, die man dann potenziell auch einnehmen kann. Vielleicht kann man dann irgendwie auch so Banden gründen aus Piraten und die dann irgendwie gegen irgendwelche Ninjas kämpfen. Mit
also du hast jetzt Waffen. Nicht irgendwie eine Fraktion oder so.
Nee, das ist alles noch sehr rudimentär. Es wirkt alles sehr, sehr Indie-esque auch noch. Aber ich glaube, da ist Potenzial drin.
Gab es da nicht mal so ein Spiel, so Pickpocket oder wie das hieß?
Ja. Pickpocket ohne Vokabel.
Das war auch für Handys, oder?
Genau, aber das war im Prinzip, das war so ähnlich, aber du konntest quasi dem anderen Geld klauen. Also wenn du schneller, es war
gekämpft.
Nee, du hast nicht gekämpft, aber ihr habt halt beide irgendwie eine Notification bekommen und wer schneller auf die Notification reagiert hat, der hat dem anderen Geld geklaut.
Lustig.
Aber nicht der gleiche Entwickler, oder?
Nee, aber ganz klar inspiriert davon, denke ich.
Ja, lustig. Ja, ich habe auch noch ein zweites Spiel gespielt. Da habe ich den Kickstarter gebackt. Das ist so. Ich bin ja der totale hoffnungslose Naivling und back immer wieder deutsche Indie-Studios bei ihren Kickstartern. Ich weiß jetzt gar nicht, unter welchem Namen. Also der Name vom Kickstarter war Reverse Detective. Ich weiß nicht, wie die App heißt. Die haben die halt so gegiftet dann. Ich frage mich nicht, wie das funktioniert hat, aber alle Kickstarter-Backer ab 10 Euro haben dann die App gegiftet bekommen,
okay,
sobald sie im Store war.
Das können dann nicht so viele gewesen sein, aber
naja, 10 Euro schon für eine App gibt's ja gar nicht mehr so oft.
Ja. Ich glaube, die haben den Tier 3 Preispunkt genommen, also die 2,99 im Jetzt, aber du backst ja, um das zu unterstützen. Reverse Detective. Das Spiel, das ist ganz komisch zwiegespalten. Du hast zum einen das Story-Framing, du bist ein Tatortreiniger. Und dann du hast so ein bisschen ein paar Comic-Panels, die dir erklären, ja, da gehst du rein und hier ist das Haus, da ist eine Familie ausgelöscht worden, pipapo. Und dann hast du so ein Minigame, wo du tatsächlich mit deinem Finger Blut vom Boden wegrubbeln musst. Und dann musst du halt rechts hast du so eine kleine Toolpalette mit dem Eimer und dem Mop und dem Trockenwischtuch und Gedöns und hast dann einfach ein Minigame. Und ich muss sagen, das, ich weiß nicht warum, es ist einfach so gebaut, es macht total Spaß. Dieses Wegrubbeln und Wegputzen, die Mechanik wird dann zieht sich durchs ganze Spiel durch. Das ist einfach eine Mechanik, die ist angenehm zu bedienen. Und wenn du dann wieder rauskommst, und das ist ein total komischer Themen, Medienbruch, kann man nicht sagen, es fühlt sich an wie so ein Bruch, dann ist dein Kollege, der dich einarbeitet, die Story ist, du fängst gerade neu an und sagt, ja, was meinst du, ist da wirklich passiert? Meinst du, der Vater ist durchgedreht oder warum? Oder war das ein Einbrecher? Und du hast dann so Multiple-Choice-Antworten und hast danach in den Zwischenspenden zwischen den Levels immer so die Zeitungsausschnitte, die dir sagen, es war genauso, wie du getippt hast. Und es ist jedes Mal genauso, wie du tippst. Und ja, also Spoiler Alert. Ach nein, das Spiel spielt lustiges Gimmick, das Spiel spielt an Schauplätzen aus berühmten Filmen und berühmten Serien, also Hannibal haben sie sich da sehr orientiert, wo du dann eben die Tatorte von denen, die besonders blutige Verstehe. Tatorte wegputzen musst.
Verstehe.
Und Spoiler Alert, dein Kollege ist in Wirklichkeit ein Serienkiller. Und er lässt sich von dir inspirieren, deine Schlussfolgerungen, wie du denkst, dass die Verbrechen wohl ausgegangen sind, bringen ihn dazu, neue Verbrechen zu begehen und dann die Tatorte wieder zu reinigen. Ja, und am Ende dann, man mag es ein bisschen trashig finden, ich fand es total lustig, er kommt dir auf die Schliche, also du kommst ihm auf die Schliche, er kommt dir auf die Schliche, dass du ihm auf die Schliche gekommen bist und sperrt dich dann in so einer unterirdischen Kammer ein, die langsam mit Wasser vollläuft. Und dann hast du das Schloss, das ist so ein bisschen rostig und dann musst du den, und du findest so eine kleine Haarnadel am Boden, und dann musst du die Haarnadel nehmen und mit der Haarnadel den Rost von dem Schloss runterpopeln mit genau der gleichen Mechanik, wie du früher Tatorte gereinigt hast. Also auch wieder dieses mit dem Finger auf dem Screen rumrubbeln. Ja, ich bin da I'm a sucker for these things.
Hört sich ein bisschen an wie die iOS-Version von Visceral Cleanup Detail. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist, da putzt man quasi First-Person-Shooter-Level, nachdem der First-Person-Shooter passiert ist.
Ah, ja, richtig. Sehr lustig.
Ich habe jetzt zwei Fragen dazu. Und das erste ist, du rätst ja immer richtig, wie der Mord geschehen ist, aber du unterhältst dich ja mit dem Typen über einen Mord, der schon geschehen ist. Und dann begeht er ihn so, wie er geschehen ist. Hat er eine Zeitkapsel oder wird es irgendwie erklärt? Oder begeht er dann nochmal einen Mord, nach dem, was du ihm erzählt hast? Oder redet ihr vorher über einen anderen Fall?
Nee, also der erste Mord ist so, wie du gesagt hast, und es schnappt dann um mit der Zeit.
Ach so, also ihr redet über einen fiktiven Mord, der gar nicht der Mord ist, sondern einer, der passieren wird, und dann passiert der so. Nee.
Ja, also so ähnlich. Also du hast der beim ersten Mord fragt er dich noch, und wie meinst du, dass es passiert ist? Und du sagst dann, ja, das war der Vater, der hat Stress in der Arbeit. Und dann fängt er an, immer mehr Suggestivfragen zu stellen. Also so, ja, ist schon schwierig mit einem Job. Kann schon sein, dass du irgendwie dann deine ganze Familie umnietest oder stell dir vor, dieses Benzin, was da ist, das kippt um und das ganze Haus brennt ab und so. Und die Auswahl, die du da dann triffst, die beeinflusst die Zukunft vom Spiel.
Checkst du das während des Spiels oder denkst du, ich bin einfach so gut und mache jetzt immer alle Punkte?
Ja, ich ich muss sagen, ich komme bei sowas ja immer nicht mit. Also ich bin ja von Westworld auch total überrascht worden von der Auflösung am Ende. Mhm. Bei mir war irgendwann dieser Knick, wo es dann hieß, ja, das ist ja schon komisch, dass immer genau das passiert, was ich vorhersage. Also irgendwann hast du halt Story-Mode-mäßig einfach diesen Moment, wo du deinem Kollegen draufkommst. Hm. Und das ist halt eine Story-Sequenz, durch die du dich durchklickst. Die hat mich ein bisschen überrascht.
Irgendwie hätte ich ja fast als Twist logischer gefunden, dass rauskommt, dass du der Mörder warst. Weil dann ist ja logisch, dass immer das, was du sagst, richtig ist. Und nicht der, also dieser Twist mit dem zukünftigen
verpasste Gelegenheit. Das klingt, das ist eine coole Idee.
Ja, aber klingt faszinierend. Schauen.
Also Devs, wenn ihr zuhört, und ich weiß, ihr hört zu, weil alle in die Spiele klitschen in München hören uns zu. Reverse Detective Teil 2.
Das fände ich super, wenn die noch einen zweiten Teil machen und dann bist es du. Und dann noch einen dritten Teil und dann war es der Gärtner.
Ja. Ja. Ach ja.
Ja. Aber von der Mechanik ist es netter als, also Martin, hast du das andere gespielt, dieses Cleanup?
Ja, das ist einfach nur, da putzt man einfach nur, also da ist jetzt nicht weiter noch eine Story dahinter. Das ist einfach,
ich dachte, das wäre ein Schleichspiel.
Nicht, dass ich wüsste.
Ah ja, okay, du putzt nur. Vielleicht gibt's noch ein drittes, weil, also ich habe auf der PlayStation einen Vorschau zu einem gesehen und weiß aber nicht mehr, wie das hieß. Hm. Und da dachte ich, das wäre gleichzeitig ein Schleichspiel, aber gut.
Was mich an dem Spiel so fasziniert hat, ist einfach dieses bisschen mit der Brechstange aneinander geflanschte. Diese, du hast eine Mechanik, die macht genug Spaß, dass du sie ein paar Mal wiederholen willst und dann ist irgendwie eine Story dran getan. Mhm. Das kennt man ja auch von ein paar Freemium-Games, wo du dann einfach dich durch so ein Minispiele klickst und das hat eine Story, die das Ganze verbindet. Nur dass in dem Fall die Story so abstrus und komplett absurd ist, dass es mich bei der Stange gehalten hat.
Ja, dann haben wir ja quasi alle unsere Spiele für diese Woche abgehakt.
Ja, und jeden Tag muss man eins spielen. Das wird ganz schön hart.
Ja. Ja, in diesem Sinne hoffe ich, dass unsere Hörer und Hörerinnen sich gut unterhalten gefühlt haben. War das was ein deutscher Satz? Ich weiß es nicht. Ihr könnt in den Kommentaren abstimmen oder schreiben, welches dieser Spiele ihr denn am liebsten spielen würdet. und wir gucken dann. Genau. Wir wünschen euch ansonsten noch einen schönen Tag und kommt gut in den Tag rein.
Genau.
Ich weiß nicht, wie Insert Moin Folgen normalerweise aufhören. Deswegen bin ich jetzt gerade ein bisschen verwirrt.
Aber, da hätten wir recherchieren müssen.
Ja, ja. Aber ihr stellt euch einfach das normale Insert Moin Ende hier vor. Tschö.
Tudelu.
Ja, und bis dann entweder wieder mal bei Insert Moin als Gast oder bei den Fanboys. Tschüss.